Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zu Beginn den Predigtext vorlesen. Er steht in Lukas Kapitel 12, 35 bis 48. Der steht auch auf den Gottesdienstzetteln. Lukas Kapitel 12, 35 bis 48. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid menschengleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und findet sie so, glückselig sind jene Knechte. Was aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt, und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber kannte und doch tat, was Schläge verdient, wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Es gibt in unserer Zeit viele Theologen, viele Christen, viele Internetseiten, viele Zeitschriften, ja sogar ganze Bücher, ja sogar ganze Romanreihen, die sich mit einem Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Endzeit. Ja, da geht es eigentlich nur um die Erfüllung der Offenbarung. Da geht es um das Ende der Welt. Ja, man beschäftigt sich in diesen Büchern und diese Theologen mit dem Kommen des Antichristen. Man überlegt, wer könnte es wohl sein? Als ich mal in Amerika war, ein paar Monate, da habe ich ab und zu, um Englisch zu lernen, in den christlichen Fernsehsender reingeschaut. Da kamen die verschiedenen Prediger und ein Prediger hat immer über die Offenbarung gepredigt. Seine ganze Gemeinde, das war das Thema Offenbarung und hinten war ein riesiges Tier und eine Frau und alles mögliche abgebildet. Also das war das Thema. Und einige von uns, die lächeln darüber und schütteln den Kopf über diese Endzeitprediger. Ja, diese Leute, die hinter jedem neuen Politiker den Antichristen vermuten, hinter jeder Naturkatastrophe eine neue Erfüllung aus irgendeinem Vers aus der Offenbarung. Jetzt ist das, jenes passiert, müssten wir jetzt bei 17 Kapitel Vers 18b sein oder so. Aber die darüber lächeln, den möchte ich sagen, auch Jesus hat sehr viel zum Thema Endzeit geredet. Er hat sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Zum Beispiel im heutigen Predigttext. Und der zentrale Vers lautet, wie Vers 40, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Seid bereit. Und was meint Jesus damit? Fordert uns Jesus tatsächlich auf, es diesen Endzeit-Theologen gleich zu tun? Sollen wir in dieser Art und Weise bereit sein für das Komm Christi, es ist ein wichtiges Gebot, ja? Seid bereit für das Kommen. An anderer Stelle fordert uns Jesus sogar auf, erkennt die Zeichen der Zeit. Oh, da ist Obama, ja? Oh, Putin wird wieder gewählt. Zeichen der Zeit. Nun, die Frage ist, in welcher Zeit leben wir denn? Was sagen uns denn die Zeichen der Zeit? Leben wir tatsächlich schon in der Endzeit? Steht Jesus vor der Tür? Und die Antwort ist, ja. Ein für alle Mal, ja. Wir leben in der Endzeit und ich bin ein sogenannter Endzeitprediger. Der Punkt ist aber, dass wir nicht erst seit 10 oder 20 oder vielleicht sogar 50 Jahren in der Endzeit leben, sondern dass wir seit ungefähr 2000 Jahren in der Endzeit leben. Wie meine ich das? Die Endzeit, die letzte Zeit, die letzte Epoche, sie begann mit dem ersten Kommen von Jesus vor 2000 Jahren. Und sie endet mit dem zweiten Kommen von Jesus in etwa 20 Jahren. Nee, das stimmt nicht, ich weiß nicht, wann er kommt. Ja, wir werden das heute sehen, keiner weiß es. Aber es ist klar, dass sie dann endet. Und darum spricht Jesus und später sein Apostel so viel von der letzten Zeit, von der Endzeit, von dem Tag. Warum? Weil sie angebrochen ist. Wir wundern uns manchmal, warum schreiben die in der Bibel schon so viel vom letzten Tag, dass er gleich vor der Tür steht und er ist bis heute noch nicht gekommen. Die Antwort ist, weil die letzte Zeit angebrochen ist. Wir haben es heute in der Lesung gehört. Petrus schreibt an die Gemeinden da in der heutigen Türkei, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Es ist nahe gekommen. Mit Jesu ersten Kommen begann diese Zeit, aber nicht nur das. Mit Jesu ersten Kommen begann auch das Reich Gottes. Er brachte das Reich Gottes. Er selbst hat es gegründet, indem er sündlos für unsere Sünden ans Kreuz ging, indem er für uns gestorben ist, indem er ins Reich des Todes gegangen ist, indem er am dritten Tage auferstanden ist, indem er in den Himmel aufgefahren ist, indem er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und jetzt dort regiert. Das Reich ist gegründet, weil Jesus den Sieg errungen hat und weil er jetzt regiert. Und das ist eine unheimlich wichtige Botschaft für uns, die wir in der Endzeit leben. Jesus regiert. Mögen scheinbar böse Politiker, Diktatoren, Konzerne, Geheimverbindungen und was auch immer diese Welt regieren und diese Welt in Atem halten und uns in ihre Kontrolle halten. Fakt ist, dass Jesus regiert. Er regiert nicht erst, wenn dann er wiederkommt und dann alles fertig, alle Feinde besiegt. Er regiert jetzt. Und darum ermahnt er uns auch so ernstlich, dass wir, was nicht tun sollen, nicht sorgen sollen. Im letzten Predigtext davor, da ging es darum, dass wir uns nicht sorgen sollen. Sorgt euch nicht. Warum? Es ist Chaos in der Welt. Weil Jesus regiert. Christus hat uns in seiner Hand. Er versorgt uns. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns zurücklehnen können. So just relax. In Amerika sagt man, Jesus comes soon, ja. Du brauchst dir keine große Platte mehr machen, du brauchst auch Müll nicht mehr trennen, das ist alles, Jesus kommt ja bald. Nein, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, nicht sorgen bedeutet nicht, nachlässig zu sein. Im Gegenteil, Jesus fordert uns direkt nach dem Sorgeverbot auf, bereit und wachsam zu sein, mehrmals. Ja, er sagt, sorgt euch nicht, aber seid bereit, seid wachsam. Das ist heute früh unser erster Punkt. Sei bereit für Jesus. Da sagt Jesus im Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein, lasst eure Lichter brennen. Modernere Übersetzung, wenn ihr vielleicht jetzt hier dabei habt, da steht einfach, ja, ihr sollt bereit sein. Aber Jesus drückte das mit einem Bild aus, was damals jeder verstand. Man trug eben keine schönen Anzüge, wie wir sie heute haben, sondern das war also absolut barbarisch, ja. Irgendwelche verfernten Barbaren haben Hosen getragen, man trug lange Gewänder. Und wenn man sich dann ein bisschen schneller bewegen wollte, wenn man arbeiten wollte, musste man die zusammenraffen mit einem Gürtel oder sogar hochbinden. Und das war das Zeichen, ich bin bereit zum Losgehen, ich bin bereit zum Arbeiten. Das mit dem Licht, das kennen wir schon eher. Wir müssen Licht entzünden, uns im Dunkeln zurechtzufinden. Und noch wichtiger, wir entzünden ein Licht, damit uns andere sehen. Zum Beispiel, wie in diesem Gleichnis hier, der Herr, der vom Hochzeitsfest kommt, mitten in der Nacht auf unbeleuchteten Straßen, und die Diener haben die Fackeln angezündet, und er sieht, ach, da hinten ist mein Haus, da muss ich hin. Und dann verwendet Jesus ein Bild, was er oft verwendet, nämlich das Verhältnis zwischen dem Herrn und dem Sklaven. Herrn und Sklaven. In den meisten Übersetzungen steht da Diener, aber im Urtext steht da tatsächlich das Wort Sklave. Und dieses Verhältnis spiegelt unser Verhältnis zu Christus wider. Christus ist der Herr, wir sind tatsächlich seine Sklaven. Ja, wir sind nicht nur seine Freunde, seine Jünger, seine Mitarbeiter, wir sind seine tatsächlich Sklaven. Warum? Weil uns Christus erkauft hat. Christus hat uns befreit durch seinen Tod, er hat uns erkauft, wir gehören ihm. Also das Wort Sklave drückt das wirklich zutiefst aus. Nicht negativ gesehen, hier Sklavenarbeit und so weiter, sondern wir gehören Christus. Das wird durch dieses Bild sehr deutlich ausgedrückt. Und so wie die Sklaven in dem Gleichnis auf den Herrn warten, so sind wir die Sklaven, die auf Christus warten, die bereit sein sollen für sein Kommen. Und so wie die Sklaven wussten, dass der Herr wiederkommen wird von der Hochzeit, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, Hochzeiten gingen damals ein bisschen länger als heute, also wer demnächst heiraten will und biblisch sein möchte, einfach die Hochzeit ein bisschen in die Länge ziehen. Also die gingen ein paar Wochen, dann kam er irgendwann wieder, die wussten, er kommt wieder. Aber die wussten nicht wann. Und genauso ist es bei uns. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Er hat es sehr oft gesagt. Sein Apostel hat es sehr oft gesagt, wir wissen nicht wann. Vers 39, das sollt ihr wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließ er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus vergleicht sich jetzt in diesem Gleichnis wieder mal mit einem Dieb. Ja, irgendwie scheint Jesus solche Vergleiche zu mögen. Er vergleicht sich gern mal mit einem Dieb. Und es geht aber Jesus nicht darum, dass er irgendwann kommen will und unsere Bude ausräumen will. Ja, das ist natürlich klar, sondern Jesus will was deutlich machen. Er kommt wie ein Dieb, schnell und überraschend. Schnell und überraschend. Dann, wenn man das nicht vermutet. Also wer hier von euch jetzt irgendwie Dieb werden möchte, das ist der Punkt. Ja? Unvermutet kommen. Ja, ein Dieb, der kommt, wenn alle Türen sozusagen, wenn alle schon auf ihn warten, der wird es nicht zu großen Erfolgen bringen. Unvermutet, schnell, überraschend. Das ist der Punkt des Vergleichs. Mit anderen Worten, wir können getrost den Endzeitroman wieder zur Seite legen. Es hat keinen Sinn, über die Wiederkunft des Herrn zu spekulieren, über das Ende der Welt zu spekulieren. Das ist genauso zwecklos, wie sich zu sorgen. Wir haben das letzte Mal gesehen. Zu sorgen ist einfach zwecklos. Zu sorgen ist ein Zeichen von Kleinglauben. Es macht keinen Sinn, über die Wiederkunft des Herrn zu spekulieren. Er wird überraschend kommen, für jeden. Der Punkt, den Jesus hier deutlich machen will, ist eben nicht, wann er wiederkommen wird. Und das ist übrigens immer, wenn Jesus von seiner Wiederkunft redet. Er sagt nicht, ich will euch deutlich machen, wann ich wiederkomme, sondern ich will euch was sagen, dass ihr bereit sein sollt, und zwar allzeit bereit sein sollt. Übrigens deshalb sage ich euch nicht, wann ich wiederkommen will. Ihr sollt allzeit bereit sein. Darum geht's. Also einerseits sollen wir nicht spekulieren. Wir brauchen nicht jede Tageszeitung vergleichen mit der Offenbarung, wo ist jetzt hier Parallelen, wo sind jetzt hier verschiedene konkrete Erfüllungen zu suchen. Aber andererseits dürfen wir diese Wahrheit über die Wiederkunft Christi nicht ausblenden. Es ist eine grundlegende Wahrheit. Diese Wahrheit, dass Christus wiederkommt, bestimmt unser tägliches Leben. Wir sollen täglich bereit sein dafür. Wir sollen täglich wachsam sein dafür. Gestern sind wir in der Gemeinde ein paar Geschwister zusammengekommen zum Fasten und zum Beten. Wir haben viele Bibeltexte durchgelesen. Mir ist da eine Sache aufgefallen. Fast auf jeder Seite, die wir gestern gelesen haben, sprach zum Beispiel der Apostel Paulus von dem Tag, oder der Tag des Christus, der Tag des Herrn. Ständig, ganz regulär, redet er von dem Tag. Das ist also eine ganz wichtige Grundlage. Lehren der Bibel. Die Wahrheit, diese Lehre ist wichtig für uns. Nun, wenn das die wichtige Wahrheit ist und wenn wir bereit sein sollen, wie drückt sich unsere Bereitschaft, wie drückt sich unsere Wachsamkeit aus, wenn es eben nicht dieses Spekulieren ist? Und darauf geht dann der nächste Abschnitt des Textes ein, und in diesem Abschnitt geht es um unsere Treue zu Jesus. Sei treu zu Jesus. Petrus in Vers 41, der sprach: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Also ja, Petrus hat gemerkt, oh, scheint was Wichtiges zu sein. Gut, wem gilt das jetzt? Nur uns? Ja, nur Pastoren, nur Gemeindeältesten oder allen Menschen? Ja, wen hatte Petrus vor Augen? Jesus hielt hier eine sehr lange Rede. Das ist nur ein Teil aus dieser Rede. Er war umgeben von seinen Jüngern, von den 12, sicherlich auch von den weiteren Jüngern, von den 70, aber darüber hinaus steht da, die Massen umringten Jesus. Zu Hunderten, zu Tausenden umringten sie ihn. Ja, Jesus, wen meinst du denn jetzt? Gibt es vielleicht Unterschiede in der Verantwortung? Muss einer wacher sein als andere? Muss in unserer Gemeinde der Matthias und der Klaus und ich wach sein und predigen und der Rest kann schlafen? Vers 42, da steht, der Herr sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Jesus geht hier nicht direkt auf die Frage von Petrus ein, sondern so Stück für Stück. Und zuerst beantwortet er die Frage, wer ist bereit? Also nicht, wer von euch soll bereit sein, sondern wer ist denn jetzt, wie muss der sein, der bereit ist? Und er redet hier von dem treuen und klugen Verwalter. Treu, das ist ganz interessant, das Wort Pistos im Griechischen, das kann man auch übersetzen mit gläubig. Der treue, der gläubige Verwalter. Und das Wort klug, das kann man vielleicht noch besser übersetzen mit vorausschauend. Und das wird uns in den nächsten Predigten immer wieder beschäftigen, wenn es um diese Gleichnisse geht. Vorausschauend, das ist interessant. Jesus sagt, sorgt euch nicht, spekuliert auch nicht. Und trotzdem sagt er, seid vorausschauend. Seid klug. Wir werden Stück für Stück sehen, was das dann heißt, wo der Unterschied ist. Also ein Diener, der treu ist, der vorausschauend ist, dieser Diener ist bereit, mehr Verantwortung zu bekommen, mehr Dienste übertragen zu bekommen. Nun, was war das, was war diese Person des Verwalters? Wir würden heute vielleicht einfach sagen Manager. Ein Verwalter wurde von seinem Herrn über Haus und Hof gesetzt. Er leitete stellvertretend die Geschäfte. Er war verantwortlich für die anderen Diener, für die anderen Sklaven im Haus. Und klar, dieser Verwalter musste vertrauensvoll, er musste verantwortungsbewusst sein. Und das ist jetzt wichtig, das Ziel eines guten Verwalters war es nicht nur, den Laden irgendwie am Laufen zu erhalten, sondern es alles so auszuführen, wie sein Herr es wollte, wie sein Herr wohlgefiel, wie sein Herr selber gemacht hätte. Das war das Ziel. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Wir sollen nicht einfach nur dem Laden am Laufen halten. Egal, ob wir Älteste sind, ob wir Gemeindemitglieder sind, wir sollen hier nicht einfach nur ein bisschen dem Laden am Laufen halten. Ja gut, ein bisschen Gottesdienst müssen wir machen, ja, ein bisschen ab und zu beten, ein bisschen Bibel lesen, irgendwie das Ding am Laufen halten. Nein, wir sind Verwalter, wir sind Stellvertreter Christi. Wir handeln an seiner Stelle, wir handeln für ihn. Egal, was wir tun als Christen, wir sind Stellvertreter Christi, wir handeln für ihn. Wir sind Verwalter, wir sind Diener, ja, wir sind Sklaven Gottes. Das ist auch wichtig. Alles, was wir haben, das drückt das Verwaltersein aus. Alles, was wir haben, gehört Gott. Er ist der Besitzer und wir sind eben die Verwalter. Ja, wir haben Verantwortung, wir haben eine hohe Stellung, aber Gott ist der Besitzer. Und wenn wir jetzt so leben, als ob wir die Besitzer wären, Dann können wir noch so viel von Jesus schwärmen, von ihm erzählen. Wir können sagen, ja, Jesus ist mein Herr, mein Heiland. Aber dann sind wir tatsächlich nicht bereit für sein Kommen. Wenn wir so leben, als ob wir Besitzer wären, sind wir nicht bereit für sein Kommen. Und was würde passieren, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Er kommt heute nicht wieder, ich habe es euch jetzt gesagt und jetzt haben wir die Vermutung, also er will uns ja überraschen, aber angenommen, er würde wiederkommen. Würde er dich als guten Verwalter antreffen? Würde er dich überhaupt als ein Verwalter antreffen? Oder vielleicht als ein mächtigeren Besitzer? Mein Leben, mein Geld, meine Zeit und mal schauen, was da noch übrig bleibt am Ende des Monats für Gott. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Selig gesegnet ist der Knecht, der voller Bereitschaft und Erwartung aus dem Fenster sieht, die ganze Zeit wartet, auf seinen, bis sein Herr kommt, sich durch nichts ablenken tut, nichts macht. Nein, steht dort nicht, sondern selig ist der Knecht, der das tut. Bereitschaft, Wachsamkeit bedeutet was? Nicht aus dem Fenster starren, zu gucken, wo ist das Zeichen des Herrn, wann kommt mein Herr, sondern es bedeutet zu arbeiten, etwas zu tun. Als ich noch klein war, da habe ich sehr gerne Fernsehen geschaut. Und es war dann die Wende und dann gab es Westfernsehen. Das war also ein bisschen was anderes als Sendepause, was meistens zu DDR-Zeiten lief. Und das Größte für uns war Fernsehen gucken. Aber wir durften nur sehr selten Fernsehen gucken. Unsere Eltern haben uns das nur zu bestimmten Sendungen erlaubt. Nun, und dann, wenn wir irgendwas Böses getan hatten, war so meistens die Strafe Fernsehverbot. Ja? Das hat uns natürlich nicht abgehalten, trotzdem Fernsehen zu gucken. Und ich kann euch sagen, wir waren wachsam. Wir waren bereit auf das Kommen unseres Vaters. Einer stand am Fenster und hat geguckt. Und die anderen haben Fernsehen geguckt. Und wenn dann der Vater kam von der Arbeit, haben wir nicht sofort ausgemacht, sondern also auf den Hof gefahren, okay. Ah, jetzt schreibt er noch sein Tankbuch. Jetzt geht er raus, jetzt müsst ihr raus. Wir waren bereit. Aber wir waren nicht wirklich bereit für das Kommen des Vaters. Hätte mein Vater mich überrascht beim Staubsaugen, dann wäre ich bereit gewesen. Also seht ihr, Bereitschaft, Wachsamkeit, das ist was mehr als nur zu achten, zu hören, wann kommt er, zu spekulieren. Zeichen der Zeit, könnte Jesus kommen? Manche Christen, die sind so sehr beschäftigt damit, auf ein Zeichen des Herrn zu warten. Nicht jetzt, dass er vielleicht gleich wiederkommt, aber Herr, was soll ich tun in meinem Leben? Soll ich dies tun oder soll ich jenes tun? Herr, wo willst du mich gebrauchen? Herr, welche Talente hast du mir gegeben? Oh, wisst ihr was, ich muss mich hinsetzen, ich muss warten, ich muss auf ein Zeichen des Herrn warten, damit ich auf keinen Fall das tue, was der Herr nicht will. Wisst ihr, der Herr will, dass wir etwas tun. Der Herr will, dass wir nicht warten, sondern dass wir handeln. Gut, es gibt manchmal Zeiten, da muss man warten, da muss man abwarten. Aber meistens ist es so, dass es sehr viel zu tun gibt. Und der Herr will, dass wir es anpacken. Also Jesus gibt uns Verantwortung. Er setzt uns als Verwalter ein. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Und da bringt er uns jetzt das Negativbeispiel. Wir gleich mal wissen, wie wir es nicht machen sollen. Vers 45, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, schreibt Luther in seiner Übersetzung. Also der untreue Knecht, der macht nicht nur nicht seine Arbeit, sondern er missbraucht seine Stellung. Er nutzt seine Stellung eigennützig aus. Er dient nicht für andere, sondern er lässt andere für sich sorgen. Ja, also das ist eben das, wenn ich nicht als Verwalter, sondern als Besitzer lebe. Was passiert mit diesem Knecht? Dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem ihr es nicht erwartet und zu einer Stunde, die ihr nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen. Bei euch steht jetzt auf dem Zettel, in zwei Stücke hauen. Und er wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der untreue Verwalter. Übrigens, dieses Wort untreu, apistos, heißt, kann man auch sagen, der ungläubige Verwalter. Der untreue, der ungläubige Verwalter, der weiß, dass sein Herr wiederkommt und ist trotzdem ignoriert. Das ist der untreue Verwalter. Und das Gericht über einen solchen Verwalter ist sehr hart. Es ist endgültig. Das wird mit diesem Bild ausgedrückt, er wird in Stücke gehauen. Ja, da ist nachher nichts mehr. Das Gericht ist endgültig, steht, er wird zu den Ungläubigen gerechnet. Nach außen hin war er ein Diener seines Herrn. Aber eigentlich war er ein untreuer, ein ungläubiger Mann. Nun nochmal die Frage des Petrus. Wem gilt diese Warnung? Wem gelten diese Worte? Sicherlich besonders denen, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Älteste, Pastoren. Aber darüber hinaus allen, die in irgendeiner Weise mit Jesus und mit dem Auftrag von Jesus verbunden sind. Ein Ältester in der Gemeinde, der trägt viel Verantwortung. Er trägt die Verantwortung für sich und für die, die ihn anbefohlen sind. Aber das heißt nicht, dass ein Gemeindemitglied alle Verantwortung auf die Ältesten abschieben kann, sondern jedes Gemeindemitglied hat Verantwortung vor Christus, ist ein Verwalter für Christus. Jeder, der mit Christus verbunden ist, steht in der Verantwortung vor Christus. Jesus drückt das dann so aus in den letzten beiden Versen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Je mehr du Christus kennst, desto größer wird deine Verantwortung. Das ist die Antwort auf die Frage von Petrus. Je mehr du Christus kennst, desto größer wird deine Verantwortung. Jede Predigt, jede Andacht, jede Freizeit, jede Glaubenserfahrung, die ist für uns ja ein großer Segen. Wir können dankbar dafür sein. Aber es bringt uns auch immer mehr Verantwortung. Je mehr du Gottes Wort, von Gottes Wort weißt, desto mehr kennst du Gott. Desto weniger kannst du dich eben entspannt zurücklehnen, sondern desto mehr bist du aufgefordert zu handeln, zu tun. Das ist genauso wie mit unseren materiellen Gütern. In den letzten Abschnitten, da ging es ja um Reichtum. Je mehr Reichtum wir haben, den uns der Herr gibt, dass wir uns daran erfreuen, dass wir sollen dankbar dafür sein, wir können ihn auch gebrauchen, aber je mehr Reichtum wir bekommen, desto mehr Verantwortung haben wir, wie wir mit dem Reichtum umgehen. Ganz konkret für unsere Gemeinde hier. Wir haben diese Gemeinderäume bekommen, mitten in der Stadt, Schlosswall 16. Das ist eine große Verantwortung. Wie gehen wir mit diesen Räumen um? Wie können wir sie für Gott nutzen? Wie kann ich meine Freundschaften für Gott nutzen? Wie kann ich meine Kontakte für Gott nutzen? Wie kann ich meine Talente für Gott nutzen? Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Also was bedeutet es nun, bereit und wachsam zu sein? Angenommen, Jesus würde morgen wiederkommen. Was würden wir tun, um bereit zu sein für Jesus? Alles stehen und liegen lassen? Hysterisch werden, weiße Gewänder überstreifen und Endzeitstimmung verbreiten? Nein, wer bereit ist für das Kommen Jesu, der wird selbst, wenn Jesus morgen wiederkommt und wenn er es wüsste, heute seine Arbeit weiter tun. Er wird seinen Dienst tun an der Stelle, wo Gott Jesus ihn hingestellt hat. Er wird das, was Jesus ihm gegeben hat, in Treue weiter verwalten, ihm weiter dienen. Und zwar bis zu dem Punkt, wenn Jesus dann morgen wiederkommt. Jesus stellt uns diese Frage in diesem Predigttext, ob wir so leben. Ob wir so leben, als ob Jesus morgen wiederkommt. Also es geht nicht darum, wann das Ende kommt. Es geht darum, wie wir heute leben, wie wir heute treu sind, wie wir heute bereit für unseren Herrn sind. Wenn Christus wiederkommt, dann will er eben nicht, dass wir ihm vorlegen können, wie genau wir jetzt all die bösen Menschen und Politiker und Aktionen der Endzeit kennen. Wie genau wir das verfolgt haben. Ha, Jesus, ich wusste, dass du kommst. Denn der und der ist ja jetzt schon an die Macht gekommen, das war also ziemlich klar, dort und da das Erdbeben. Nein, Jesus will, dass wir ihm treu dienen, dass wir sein Wort weitergeben, dass wir seine Liebe weitergeben, dass wir die materielle Güter weitergeben, dass wir uns für sein Reich einsetzen. Das will Jesus von uns. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, schreibt Petrus. Nochmal, so seid nun was? Besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten, was? Haushalter, Verwalter, Manager der mancherlei Gnade Gottes. Im Hebräerbrief lesen wir sowas Ähnliches. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu was? Zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und jetzt kommt's. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir sollen jeden Tag, jeden Moment so leben, als ob Christus wiederkommt. Weil Christus jeden Tag, jeden Moment wiederkommen kann. Weil Christus uns viel anvertraut hat. Weil es viel zu tun gibt. Weil es viel Segen weiterzugeben gibt. Weil viele Menschen unseren Dienst brauchen. Was für eine Verantwortung. Tag und Nacht bereit sein. Nun, ich verstehe jeden, der jetzt wieder sagt, da kann ich ja direkt wieder in Sorgen fallen. Wie soll ich das schaffen? Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht und jetzt haut er so einen raus. Ja bitte, also, wer fällt hier nicht in Sorgen? Nun, Jesus spricht hier nicht nur von Verantwortung, von Dienst und Ermahnung, sondern er spricht auch von sehr, sehr großen Verheißungen. Vers 37, selig, glückselig sind die Knechte. Der Herr wird ihnen dienen. Der Herr wird ihnen dienen. Vers 43, selig ist der Knecht. Vers 44, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Jesus verheißt denen, die bereit sind für ihn, die ihm dienen, nicht nur, dass sie mit ihnen an einem Tisch im Himmelreich sitzen werden, sondern dass er selbst ihnen dienen wird. Dieses Bild der Tischgemeinschaft, das ist ein Bild für diese innigliche, ja, vertrauensvolle, tiefe Gemeinschaft, die wir mit Gott haben werden im Himmel. Und dann noch etwas. Noch etwas kann uns die Sorgen nehmen und kann uns Mut geben. Wenn der Herr uns viel anvertraut, dann bedeutet das, dass der Herr, dass Gott uns viel von sich gibt. Das bedeutet das, dass wir mehr mit Gott verbunden sind. Ja, wem viel gegeben ist, was ist ihm denn gegeben? Gott gibt uns Dinge. Gott gibt uns Dinge von sich. Das heißt, wir sind umso mehr mit ihm verbunden, je mehr Gott uns gibt. Das ist das Beste, was uns passieren kann. So wird das ewige Leben, ja, in der Bibel definiert. Das ist das ewige Leben, dass sie Gott kennen. Und wenn wir immer tiefer und fester mit Gott verbunden sind, weil wir Gott immer tiefer und fester kennen, dann ist das ein Segen, den wir uns gar nicht ausmalen können. Gott will uns viel anvertrauen. Was für eine Verheißung. Und noch etwas sollten wir bedenken. Gott kommt ja nicht nur und fordert von uns etwas und wir müssen dann zusehen, wie wir die Sache erfüllen. Sondern Gott gibt uns etwas und fordert es dann. Gott gibt uns erst und dann fordert er von uns. Er gibt uns Segen und wir sollen den Segen weitergeben. Er liebt uns und wir sollen unseren Nächsten lieben. Er vergibt uns und wir dürfen unseren Schuldigern vergeben. Und Gott gibt uns viel mehr, ich habe das letzte Mal schon gesagt, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Gott gab uns seinen Sohn. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns geopfert. Gott hat uns sein Allerbestes gegeben. Und wenn wir nur einen kleinen Teil davon weitergeben, was Gott uns gegeben hat, oh, wie viel wäre das schon? Jesus hat seinen Jüngern gesagt, und damit komme ich zum Schluss, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Genau dann, wenn es keiner vermuten wird. Also Jesus sagt uns gut, ich werde wohl später kommen, als ihr es erwarten werdet. Ich werde überraschend kommen. Aber warum sagt uns das Jesus? Damit wir letztlich nicht überrascht sind. Damit wir nicht voller Scham und Verlegenheit auf den Boden gucken müssen und sagen müssen, oh, musste Jesus unbedingt schon jetzt kommen? Nein, Jesus will, dass wir bereit sind für ihn. Dass wir bereit sind für sein Kommen, indem wir dienen, indem wir helfen, indem wir das Reich Gottes suchen. Und wenn wir das tun und dann dabei überrascht werden durch sein Kommen, dann werden wir nicht mit Verlegenheit auf den Boden schauen, sondern dann werden wir mit freudiger Überraschung zu Christus schauen. Wir werden zu ihm aufblicken, werden uns von Herzen freuen und dankbar sein. Jesus sagt später im Lukas-Evangelium, Lukas 21, Abvers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Also er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, aber hütet euch davor, dass es für euch so sein wird. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahrt eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.